Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich bin heute bei Sebastian Lemmen, Professor Sebastian Lemmen, der Leiter des Zentralbereichs für Krankenhaushygiene und Infektiologie an der Uniklinik RWTH Aachen. Hallo Sebastian, wir duzen uns, deswegen darf ich das sagen.
Grüße dich. Hallo Matthias.
Wir haben immer eine Standardfrage am Anfang. Wie kamst du zur Medizin im Besonderen und zu deinem Themengebiet im Speziellen?
Ich kam zur Medizin als Suchender auf einer Asienreise mit Kontakt zu vielen Krankenhäusern und Flüchtlingslagern. Und da kam mir die Faszination, tatsächlich Mediziner werden zu wollen. Und so kam ich zur Medizin. Konkret zu meinen beiden Fächern Krankenhaushygiene und Infektiologie kam ich, weil als ich fertig wurde 1990, es eine Ärzteschwemme gab, also genau das Gegenteil von heute. Ich wollte genauso wie viele heute Chirurg, Gynäkologe oder Internist werden. Alle diese Fächer waren besetzt. Ich kam nicht rein, sodass die einzige Ausbildungsstelle, die frei war, die Krankenhaushygiene war, sodass ich das quasi in Ermangelung eines anderen Faches genommen habe.
Ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, vollkommen verrückter Gedanke, nicht wahr? Das klingt so irreal, wenn man das heute reflektiert. Du hast, glaube ich, in Freiburg studiert,
ist das ja, richtig? Ja, in Freiburg studiert und 1989 dort fertig geworden und dann auch kurze Zeit später dort mit der Facharztausbildung angefangen.
Ja, bin jetzt nicht vom Fach, aber ich glaube, einige Infektiologen und Krankenhaushygieniker kamen aus Freiburg, weil das damals so eine Art Kaderschmiede für diesen Bereich war, ist das richtig?
Ja, damals gab es Herrn Professor Daschner, der auch das Institut für Krankenhaushygiene dort gegründet hat. Der hatte seine Ausbildung in Amerika gehabt, die einen ganz anderen Schwerpunkt in der Infektionsprävention gelegt haben als damals noch Deutschland. Er sah immer den Patienten als das Wichtigste an, die Hände des Personals als wichtigsten Vektor. Damals bestand noch die Vorstellung, dass Erreger über die Umwelt, über die Luft, wie auch immer, übertragen werden. Und der Schwerpunkt lag dort damals in der Flächendesinfektion, in Filtern und so weiter. Und er war sozusagen revolutionär auf dem Gebiet und daher eine Kader. Spiele, sodass Freiburg schon damals viele sowohl Infektiologen, was ja sehr nahe damit zusammenhängt, und auch Krankenhaushygieniker hervorgebracht hat.
Du warst ja auch zwischendurch im Rahmen deiner Ausbildung einmal in den USA, ich glaube in Boston, wenn ich es richtig gelesen hatte. Hast du den Eindruck, dass das dort einen anderen Stellenwert wirklich hatte als hier, als du damit damals hier begonnen hast?
Als ich damals mit dem Studium fertig war, gab es nur ein kleines Pflänzchen klinische Infektiologie, was sich heute glücklicherweise sehr stark geändert hat. Damals war wirklich sowohl die Lehrbücher, die Lehrmeinungen, die Kongresse, die Aussagen, die Trendsetter waren alles angloamerikanische Länder, die schon in den 60er Jahren die ersten dicken Lehrbücher geschrieben haben. Heute ist es zum Glück anders. Heute gibt es die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie. Es gibt nationale Kongresse, es gibt europäische Kongresse, sprich, was vor einer Generation angloamerikanisch war, ist inzwischen beheimatet ebenfalls in Deutschland und Europa.
Der Facharzt, den man auf diesem Gebiet machen kann, ist das eine große Gilde, die sich dahinter verbirgt? Ich glaube, es sind sogar, wenn man es genauer nimmt, zwei Fachärzte, nicht wahr, die hier am Haus in dem Bereich möglich sind.
Ja, also der von mir geleitete Bereich, Zentralbereich für Krankenhaushygiene und Infektiologie, sagt es ja schon, diese beiden Schwerpunkte. Das eine ist die Krankenhaushygiene, sprich Infektionsprävention, also vermeidbar von vermeidbaren nosokomialen Infektionen, und nur ein Drittel ist überhaupt vermeidbar, zwei Drittel sind endogener Ursache und nur sehr, sehr schwer zu beeinflussen. Hierfür gibt es den Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, etwas in Kooperation mit der Mikrobiologie, weil die Diagnostik auch mit eine Rolle spielt. Der zweite Facharzt, und das ist jetzt ganz neu, den man auch bei uns im Zentralbereich für Krankenhaushygiene und Infektiologie erwerben kann, ist ein Facharzt für Infektiologie. Die gibt es jetzt erst seit wenigen Monaten deutschlandweit, so auch in der Ärztekammer hier in Nordrhein. Hier ist Voraussetzung, dass man Facharzt für innere Medizin ist und dann analog zum Gastroenterologen, Nephrologen oder Kardiologen den Infektiologen oben drauf satteln kann.
Und wenn du so deinen Arbeitsbereich einmal beschreibst, was sind so die großen Haupttätigkeitsgebiete über den Tag verteilt? Ist das eher die klinische Beratung vor Ort oder Es ist so vielfältig. Ihr macht Abklatschtests und Desinfektionsmittelverbrauch und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bereiche.
Also manchmal nehme ich mir für einen Tag ein Arbeitspensum vor und durch die Ereignisse des Tages kommt nachher was ganz anderes bei raus. Und das ist eigentlich häufiger so, als dass ich tatsächlich meinen geordneten Plan verfolgen kann. Ich will damit sagen, wir sind dermaßen stark ereignisgetrieben und vielfältig, dass ich nicht einen solchen Tagesablauf habe, wie beispielsweise ein Anästhesist, der morgens in den OP geht, beatmet, Anästhesie macht, wie ein Chirurg, der seinen OP-Katalog aboperiert. Wir sind wirklich sehr ereignisgetrieben. Und wenn man die großen Bereiche sich anschaut, dann leisten wir in der Krankenhaushygiene sozusagen Qualitätssicherung. Wir erstellen Daten für die Kliniker, wie zum Beispiel eine Resistenzstatistik, also Anteil MRSA an Staph aureus unseres Hauses, oder für den Kliniker die Antibiotika-Anwendungsrate, also den Verbrauch von Antibiotika gemessen pro 100 Patiententage. Und das alles machen wir jeweils in Benchmark-Systemen. Wir erfassen nur so komiale Infektionen in einem Benchmark-System, im Krankenhausinfektions-Surveillance-System, und stellen es, präsentieren es den Klinikern. Also wir liefern eine ganze Menge an Qualitätsindikatoren über das Jahr hinweg. Das ist ein großer Bereich von uns. Und dadurch, vor allen Dingen dann, wenn wir über einem gewissen Maß liegen, ist das für uns eine Indikation zu intervenieren. Zum Beispiel, wenn wir eine erhöhte Rate an nosokomialen Pneumonien haben, dann versuchen wir hier SOPs zu schärfen, zu lehren, zu aktualisieren, zu verbessern oder was Neues zu implementieren, um die erhöhte Rate zu reduzieren. Wenn unsere Hygiene-Compliance mit der Händedesinfektion beispielsweise auf einer Station abnimmt, dann ist es ein Indikator für uns, dorthin zu gehen, zu schulen. Nichts Neues, aber halt jedes Mal wieder, wenn die Antibiotika-Anwendungsrate in einem anderen Bereich zu hoch ist, ein Kriterium für uns, dorthin zu gehen und den rationalen Umgang mit Antiinfektiva zu schulen. Das ist quasi ein Großteil der Infektionsprävention. Der andere Part ist die klinische Infektiologie. Das heißt, hier haben wir tatsächlich einen einigermaßen geordneten Tagesablauf. Wir sind übrigens 6 Kliniker, also ein sehr großer ärztlicher Bereich für diese beiden Themen. Hier haben wir feste Termine mit den vulnerablen Stationen, also mit den Stationen, auf denen vulnerable Patienten liegen. Damit meine ich Intensivstation, Intermediate Care, Weaning-Station, Hämato-Onkologie, wo wir zu festen Tageszeiten, an festen Tagen Patienten mit Antibiotika mit den behandelnden Ärzten diskutieren, mit der Frage, braucht der Patient ein Antibiotikum? Wenn ja, warum? Ist das Medikament richtig? Muss es noch gegeben werden? Und so weiter. Ergänzend dazu führen wir klinische infektiologische Konsile durch auf individueller Basis. Das heißt, ein Patient hat zum Beispiel eine neue Hüfte implantiert bekommen. Jetzt ist die Wunde nicht verheilt. Es wird Eitersitz saniert. Es wird ein Erreger, Staph aureus, nachgewiesen. Und es ist die Frage an die Infektiologie, mit welchem Medikament therapiere ich? Gebe ich es oral und intravenös? Muss ich es mono oder in Kombination geben? Und wie lange gebe ich es? All das sind dann individuelle Konsile.
Wenn ich mal so an andere kleinere Kliniken denke, da gibt es meistens nur einen Klinik-Hygienebeauftragten Arzt, wie es immer so heißt. Der macht das meistens irgendwie quasi nebenberuflich, will nicht sagen ehrenamtlich, aber nicht mit dem genuinen Fokus auf das Thema. Das ist hier im Haus ja komplett anders. Das heißt, ihr berät nicht nur, ihr forscht auch, ihr publiziert auch. Du hast Veneer Legendi, ne? Also das hängt ja alles damit zusammen. Das ist hier dann wahrscheinlich schon auf einem deutlich anderen Niveau, als es wahrscheinlich an anderen Häusern der Fall ist, oder?
Ja, das ist richtig. Und da muss man ein bisschen in die Historie gehen. Ich kam hier 1997. Also vor 25 Jahren hat das UK Aachen schon die Notwendigkeit einer selbstständigen, eigenständigen Stabsstelle für Krankenhaushygiene erkannt. Den Bereich, initial waren es 2-3 Ärzte gewesen, richtig über die Jahre ausgebaut. Also hier war der Fokus schon immer auf einer fachlich ausgebildeten und weiten infektionspräventiven Abteilung. Und du hast ganz recht, in vielen anderen Häusern, auch in großen Häusern, auch in Uniklinika, trotz Pandemie, wo man ja die Hygiene immer größer geschrieben hat, ist keineswegs so, dass es eine etablierte große Abteilung oder gar eigene Klinik für Infektionsprävention gibt. Es gibt natürlich auch größere Kliniken an uns, zum Beispiel die Charité in Berlin hat mit Frau Gastmeier eine hervorragende Klinik und andere Häuser ganz genauso. Aber hier war schon immer der Fokus darauf, und wenn du den hygienebeauftragten Arzt ansprichst, dann sind das quasi Fachärzte für Anästhesie, innere Medizin, Anästhesiologie, die mit einem viertägigen, fünftägigen Kurs quasi eine Zusatzbezeichnung erwerben, teilweise als Feigenblatt, damit man den Verwaltungsbeamten, den Ordnungsbehörden, dem medizinischen Dienst der Kasse zeigen kann, dass man hier aktiv ist. Aber genauso wie du gesagt hast, hier ist ehrenamtliche Tätigkeit oft gefragt, sodass in solchen Häusern oft Hygiene erst am Feierabend und am Wochenende läuft. Das kann es nicht sein. Deswegen gibt es auch die Telemedizin, die hier im Haus über Herrn Marx implementiert ist, wo sowohl klinisch-infektiologisch und teilweise auch krankenhausklinisch von einem Zentrum in die Peripherie auf Augenhöhe beraten wird.
Hat sich das nach deiner Einschätzung durch die Pandemie irgendwie verändert? Also ist das Thema Hygiene jetzt deutlich in das Bewusstsein aller Leute getreten, aber wird das ein nachhaltiger Effekt sein? Oder hast du das Gefühl, ist schon eine gewisse Überdrüssigkeit langsam entstanden?
Also ist schon richtig, dass das Wort Hygiene durch die Pandemie großgeschrieben bekannt gemacht wurde und jeder davon sprach und man inzwischen auf der Toilette der eigenen Kneipe man ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel sieht. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob zum einen überhaupt diese Maßnahmen an der Virusverbreitung überhaupt wirklich geholfen haben und sinnbringend war. Und noch mehr skeptisch bin ich, ob dieses Bewusstsein in der Bevölkerung sich tatsächlich wiederfindet und widerspiegelt in einem Krankenhaus, wofür ganz klare Indikationen, zum Beispiel eine Maske getragen werden muss oder sich die Hände desinfiziert werden müssen oder Handschuhe getragen werden. Ich befürchte, dass sich hier ein Kauderwelsch, ein nicht differenziertes Hygieneverhalten in der Bevölkerung verankert hat, was sich nicht übertragt und schon gar nicht nachhaltig in das gezielte und bewusste infektionspräventive, adäquate krankenhaushygienische Verhalten für eine ganz klare Indikation vom Pflegepersonal, von den Ärzten beim Umgang mit Patienten wiederfindet. Also ein bisschen Skepsis. Konkret beobachten tue ich ein verändertes Verhalten aktuell leider nicht.
Ja. Was sind denn darüber hinaus in einem breiteren Horizont die Themen, wo du sagst, da schlug eigentlich immer mein Herz für, sozusagen einerseits praktisch vielleicht, aber auch als Mediziner und Wissenschaftler zu sagen, dem habe ich mich gerne gewidmet, da habe ich auch gerne dran geforscht.
Ja, also ich bin nicht der typische Grundlagenforscher, ich bin nicht der Labormensch, ich bin immer der klinisch orientierte Mensch und so denke ich manchmal. Unterm Strich bin ich ganz gut in meinen Fächern auch gelandet, auch gut, dass ich dort angekommen bin, aber eigentlich wäre ich der Kliniker geworden, der Internist, der Pädiater, aber wie schon eingangs erwähnt, war der Weg damals sehr schwierig gewesen. Um auf deine Frage zurückzukommen, wenn wir Forschung gemacht haben, dann war sie immer klinisch orientiert. Konkret, wie kann ich einen Arbeitsprozess so optimieren, dass ich die Indikation für eine Händedesinfektion zum Beispiel beim Richten von Sterilinstrumenten oder beim Andocken und Abstöpseln von Patienten an die Dialyse oder bei der Einleitung eines Patienten, wo in kurzer Zeit jeweils viele Indikationen sich einander reihen, wie kann ich den Ablauf so optimieren, dass ich mir nicht zusätzlich noch weitere Indikationen generiere. Also eher, es war eine klinisch praxisorientierte Forschung, wofür mein Herz geschlagen hat. Auf der einen Seite bei der Händehygiene, auf der anderen Seite bei der adäquaten Gabe von Antibiotika. Auch hier haben wir schöne Arbeiten gezeigt, dass durch die Unterstützung, durch die Beratung eines klinischen Infektiologen am Patientenbett die Antibiotika-Anwendungsrate reduziert werden konnte und gleichzeitig Patienten, die tatsächlich Antibiotika benötigen, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Medikament in der richtigen Dosis zumindest häufiger bekommen haben.
Eine Frage, die ich noch ganz interessant finde, wie würdest du denn einschätzen, wie sich der Fachbereich in Zukunft noch weiter ändern wird? Also es sind ja ganz deutlich Bewegungen erkennbar, dass man künftig mehr ambulant behandeln möchte, weniger stationär bedeutet, die Patienten, die stationär behandelt werden, werden wahrscheinlich immer vulnerabler werden. Das wird doch zwangsläufig auch bedeuten, dass ihr immer mehr zu tun haben werdet, oder?
Also ich kann mich über die aktuelle Arbeitsdichte gar nicht beschweren, aber ich sehe es wie du. In anderen europäischen Ländern ist die Hürde, stationär als Patient in ein Krankenhaus aufgenommen werden, deutlich höher als bei uns. Sprich, den Verdünnungseffekt, vielleicht nicht als Uniklinikum, aber in vielen anderen Häusern, den Verdünnungseffekt von Patienten, die gar nicht so schwer krank sind und ambulant behandelt, operiert werden können, den werden wir zukünftig deutlich seltener sehen. Und ja, damit ist assoziiert, dass wir vermehrt nosokomiale Komplikationen bekommen werden, und eine nosokomiale Infektion ist eine solche Komplikation, und daraus resultiert in meiner Wahrnehmung, werden Spezialisten, Experten auf dem Gebiet der Infektionsprävention, und das ist Krankenhaushygiene, immer notwendiger sein. Die Schwierigkeit ist, dass diese zumindest als Facharzt früher in den Instituten für Krankenhaushygiene ausgebildet worden sind. Diese Institute haben in der letzten Dekade sich fast um die Hälfte von ca. 25 auf 11 reduziert, überwiegend aus eigener Fahrlässigkeit, weil sie nicht adäquat in meinen Augen möglicherweise ihr Aufgabenbereich abgedeckt haben. Aber die Konsequenz ist, wir werden immer weniger Fachärzte haben. Ist ja schon heute ein Facharztmangel in meinem Bereich, sodass es in den letzten Jahren eine parallele Ausbildungsoption gab, nämlich den sogenannten curricularen Krankenhaushygieniker. Das war einer, der eine klinische Facharztausbildung hatte. Meistens waren es Anästhesisten, die auch prädestiniert für dieses Fach sind, die dann curricular mit einem Mentor, der aber auch inzwischen wieder abgeschafft worden ist, aber über wenige Kurse, wenige Hospitationen beim Gesundheitsamt, im Labor, in der Mikrobiologie, bei einem Hygieniker, eine solche curriculäre Zusatzbezeichnung bei den Ärztekammern erwerben konnten und dann den Facharzt verdrängt haben. Da sehe ich eine kritische Entwicklung zukünftig, weil wir generell einen Personalmangel im ärztlichen Bereich in den Krankenhäusern haben. Aber ich denke, wer heute Medizin studiert, der hat eher den Chirurgen, den Pädiater, den Internisten, den Gynäkologen vor Augen und keineswegs den Krankenhaushygieniker.
Was würdest du denn von jungen Leuten erwarten, die sich für diesen Bereich interessieren? Was sollten die von sich aus mitbringen, bis auf die typischen Voraussetzungen, die wir vorhin schon einmal angesprochen hatten? Aber was ist vielleicht eine Neigung, die man haben sollte?
Also spontan, als du die Frage gestellt hast, ist mir das Wort Leidensfähigkeit eingefallen. Weil Krankenhaushygiene für die Kliniker macht keinen Spaß. Wenn wir kommen, isolieren wir Patienten. Wir sagen, zieh den Ehering aus. Wir sagen, desinfiziere die Hände, ziehe Handschuhe aus, zieh Handschuhe an, dann zieh sie wieder aus. Also alles, was wir sagen, erschwert das Leben und den Arbeitsalltag eines Mediziners. Deswegen werden wir nicht so gerne gesehen, deswegen Leidensfähigkeit. Auf der anderen Seite, gerade wenn man es kombiniert, und das finde ich eine sehr smarte Kombination, wenn wir es kombinieren mit der klinischen Infektiologie, also dem Kliniker beratend zur Seite stehen bei komplizierten und schwierigen infektiologischen Fragestellungen, und beachte mal das ganze Thema der Erreger mit der bakteriellen Resistenz. Mhm. Der Kliniker, der Chirurg, der Internist ist massiv überfordert mit den neuen Resistenzentwicklungen und auf der anderen Seite den neuen Antibiotikaentwicklungen. Mhm. Sprich, wenn wir auf der einen Seite ihm als klinischen Infektiologen hilfestellend, als Kliniker zur Seite stehen, dann akzeptiert er uns auch sehr viel leichter als mahnender und kritischer Hygieniker. Mhm. Also meine zur Antwort, was soll der mitbringen? Er braucht ein klinisches Verständnis. Er muss mit dem Kliniker in seiner klinischen Sprache reden. Er ist idealerweise da, fokussiert tätig, wo vulnerable Patienten sind. Das ist Intensivstation. Das heißt, er muss ein Beatmungssystem verstehen, er muss eine ZVK-Anlage kennen, er muss eine Wunde beurteilen können. Also er muss die Diktion, die Sprache, die Pathogenese von nosokomialen schweren Infektionen erkennen. Er muss die Radiologie verstehen. Er muss von der Mikrobiologie, den Erregern, Vorstellungen haben. Heißt, er braucht neben ein, zwei Jahre klinische Ausbildung, Anästhesie, Chirurgie, innere Medizin, idealerweise ein Jahr in der Mikrobiologie und dann eine spezielle Ausbildung in der Infektionsprävention. Also ein Allrounder, der eine hohe Anforderung an eine gute Ausbildung braucht.
Ja. Wo wir gerade über das Thema Antibiotika-Einsatz sprachen, das ist ja ein Thema, was eigentlich allen klar ist, aber ich glaube im Alltag nicht immer so streng im Bewusstsein steht, hat aber, glaube ich, enorme Implikationen für die Praxis später mal. Ist das so die stille Pandemie, die im Hintergrund gerade läuft, um die wir uns gar nicht kümmern, weil wir den Fokus ganz woanders hingesetzt haben?
Ja, das ist vollkommen richtig. In der Zeit, in der wir die Pandemie mit SARS-CoV-2 weltweit hatten, und daran Menschen verstorben sind, sind im gleichen Zeitraum mehr Menschen verstorben an Erreger mit einer Multiresistenz. Insofern stille Pandemie im Hintergrund ist genau der richtige Ausdruck. Es gab viele Publikationen, die auch während der Pandemie darauf aufmerksam gemacht haben und den Finger in diese Wunde gelegt haben. Aber in meiner Wahrnehmung waren das so die Mahner und Rufer im Hintergrund, die vor dem großen Gezedere um Covid-19, was ja auch berechtigt war, dennoch untergegangen sind. Und das Gemeine ist, diese Fehlanwendung, dieser Abusus, diese zu viel Anwendung von Antiinfektiva, die gab es vor Corona, die gab es während Corona und ich befürchte, und wir beobachten es, die wird es auch nach Corona geben, sprich die Pandemie, der Erreger mit einer Resistenz, die galoppiert weiter im Hintergrund. Und da hilft nur ein Wissen, die einen adäquaten Umgang mit Antiinfektiva ermöglichen. Und für dieses Wissen braucht man Experten wie Infektiologen, die jetzt ja auch in Deutschland zunehmend neu als Fachärzte ausgebildet werden. Aber ganz ehrlich, das machen die Amerikaner seit 1960.
Ganz naiv gefragt, diese Resistenzbildung sind ja ein ganz natürliches Phänomen durch Mutation und Selektion. Und dann kommt es irgendwann zu diesen Anpassungserscheinungen. Kann man vielleicht gar nicht verhindern, selbst wenn wir das jetzt ganz vorsichtig einsetzen, hätte man wahrscheinlich trotzdem Resistenzbild. Kann man diesen Prozess überhaupt im klassischen Sinne aufhalten oder sind wir auf der anderen Seite nur gehalten, neue Antibiotika zu entwickeln?
Ja, das stimmt auch, was du sagst. Also die Resistenzen werden gebildet durch Selektion und Induktion und im Krankenhaus werden diese Regeln über die Hände übertragen, sprich Transmission. Stoppen, zurückdrehen können wir diesen Prozess nicht. Wir können ihn aber verlangsamen, wir können ihn aufhalten. Und wir sind quasi in einem ständigen Wettlauf zwischen Verlangsamung der Resistenzspirale auf der einen Seite und Neuentwicklung von Antiinfektiva durch die pharmazeutische Industrie auf der anderen Seite. Und das ging in den ersten 40, 50 Jahren, in dem es die ersten Antibiotika gab nach dem Zweiten Weltkrieg und den Erregern, die sich sehr schnell dagegen resistent entwickelt haben. Gab es immer wieder neue Ansätze, richtige, moderne, innovative Wirkansätze gegen die Erreger, die sich resistent entwickelt haben. Da muss man aber sagen, dass vielleicht in den letzten 10 Jahren hier ein Stillstand eingetreten ist, ein Stillstand bei der neuen Entwicklung von modernen Antiinfektiva mit einem neuen Wirkansatz, wohingegen sich die Erreger mit diesem Resistenzmechanismus weiterentwickelt haben, weiter verbreitet haben. Ich spreche konkret von sogenannten Enzymen, die eine wertvolle Substanzklasse, die Carbapeneme, hydrolysieren, inaktivieren. Es sind sozusagen sogenannte Beta-Lactamasen und das sind inzwischen sogenannte Breitspektrum-Beta-Lactamasen oder Metallo-Beta-Lactamasen geworden, die sozusagen das gesamte Armentarium des Apothekers, was Antiinfektiva betrifft, inaktivieren. Und es sind gramnegative Stäbchen, E. coli, Klebsiellen, Acinetobacter und so weiter, die diesen Resistenzmechanismus haben und platt gesagt oder etwas populistisch gesagt, die Ära des postantibiotischen Zeitalters einläuten. Wir befürchteten mal vor 30, 14 Jahren, es wären gram-positive Kokken, sprich Staphylococcus aureus, bekannt als MRSA oder Methicillin, resistenter Staphylococcus aureus, dass dieser Erreger panresistent werden würde, wurde er aber nicht. Es waren die gram-negativen, die das geschafft haben.
Wird ja bedeuten, dass man auf diesem Sektor weiter forschen muss, um das Thema irgendwie im Griff zu behalten, sonst kriegt man ansonsten wieder Themen wie den Wundbrand, den man im Ersten Weltkrieg hatte, ne? Also so. Und man ist ja gleichzeitig immer mit der Antibiose aufgewachsen und nimmt die für selbstverständlich. Aber wenn man dann überlegt, wie alt sie ist, ist sie noch nicht so alt.
Also 70 Jahre.
70 Jahre, ja. Du hast es gerade auch einmal angesprochen, Lust- und Frustmomente in der täglichen Arbeit. Beratungsgeschäft ist, glaube ich, immer ein dickes Brett, was man bohren muss. Jetzt seid ihr ja vielleicht im eigentlichen kurativen Moment, wenn es dem Patienten besser geht, ja irgendwie nicht dabei. Ne? So, was sind denn so die Momente, wo du sagst, das habe ich aber Glücksempfinden bei der Arbeit. Also das macht mir Spaß.
Also etwas kurativ sind wir schon dabei in Form der Empfehlung einer adäquaten Antibiotikatherapie einer schweren Grunderkrankung. Und wir hatten Patienten mit einem Hirnabszess, die nicht mehr reden konnten und die Neurochirurgen haben trainiert, aber der konservative Schenkel war die adäquate Antibiotikatherapie. Wir haben Patienten, die aufgrund einer Staph aureus Bakteriämie Sepsis eine schwere Endokarditis hatten und die Herzchirurgen wollten noch nicht operieren und durch die adäquate Antibiotikatherapie konnte eine schwere Klappenersatzoperation verhindert werden. Das sind Glücksmomente. Du hast schon recht, in der infektionspräventiven Therapie sind solche Glücksmomente, also tatsächlicher Ansatz, weswegen man möglicherweise auch Arzt, Ärztin geworden ist, deutlich seltener. Deswegen war ja meine erste Aussage, man muss leidensfähig sein, um diesen Job zu machen. Muss man auch bei der Infektiologie, weil der beratende Arzt auch dort manchmal beratungsresistent ist. Und wir sind nicht weisungsberechtigt oder befugt. Wir sind wirklich nur beratend tätig, aber wir haben Argumente, wir haben Literatur und gerade an der Uni ziehen wissenschaftliche Argumente, wir kommen also meistens durch. Aber man muss schon nochmal ein dickeres Fell haben und sich etwas fern oder mit anderen Punkten zufrieden geben, als jetzt Leben gerettet zu haben. Das können andere, der Chirurg, der Gynäkologe, deutlich besser als Hygieniker.
Jetzt nochmal zur Einstiegsfrage zurück. Du hattest ja gesagt, den Weg eingeschlagen, weil andere damals sozusagen aus Perspektivenmangel so nicht gegeben waren. Hast du das jetzt, würdest du das bereuen oder würdest du sagen, nein, das war eigentlich letztendlich eine glückliche Entscheidung, die war eine gute Fügung?
Wenn ich damals mit dem Schicksal gehadert habe, weil ich das so nicht wollte, habe ich irgendwie über die Jahre wahrgenommen und wirklich auch erlebt und sehe das auch wirklich so, dass es für mich genau der richtige Job geworden ist. Ich bin auf der einen Seite sehr wohl klinisch tätig, sehe den Patienten, aber bin ich der verantwortliche Arzt und muss Tag und Nacht zur Verfügung stehen und habe die ganzen Angehörigen, die man immer mit begleiten muss und aufklären muss, sondern ich habe wirklich nur die originäre klinische Arbeit. Ich kann durch eine Beratungsleistung sowohl präventiv wie therapeutisch gut beraten, habe eine Expertise erworben, die sehr gut die klinische Expertise der anderen Disziplinen ersetzt, die Bedeutung des Faches sowohl in der Infektionsprävention hat deutlich über die letzten Jahre durch all die Hygieneskandale deutlich zugenommen und sowohl oder auch die Infektiologie hat durch die Zunahme der Erreger mit der Resistenz so zugenommen, dass wirklich ein modern orientierter Krankenhaushygieniker, der dem Kliniker eine Hilfestellung ist, wie auch ein ausgebildeter guter Infektiologe ebenfalls für den Kliniker heute ein attraktiver, konstruktiver Kooperationspartner bezüglich des optimalen Managements eines Patienten geworden ist. Also zusammengefasst, ja, ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Berufswahl und habe es nie bereut.
Ja. Letzte Frage. 25 Jahre bist du jetzt ungefähr bei uns. Ich glaube, seit 1997. Das ist ja ein breiter Zeitraum. Hast du hier viel erlebt. Wenn du dir selber was zurufen könntest, rückblickend betrachtet, was würdest du dir sagen?
Mehr Geduld. Ich denke, der Zeitgeist, sowohl was die Infektionsprävention, zum Beispiel Compliance mit der Händehygiene, wie aber auch in Deutschland, was die Antibiotika-Anwendungsrate betrifft, es wird weniger. Wir sind deutlich fortschrittlicher als andere Länder. Der ist schon da, aber in meiner persönlichen Wahrnehmung deutlich zu langsam. Ich will immer mehr, ich will schneller und vergesse manchmal, das den anderen da mitzunehmen. Also wenn ich mir was zurufen würde, dann wäre es, sei gnädiger, sei geduldiger, gib dich mit weniger zufrieden. Ich denke, das wäre ein guter Ratschlag für mich am Anfang geworden. Jetzt ziemlich am Ende kann ich das schon mehr, aber es ist möglicherweise ein bisschen spät.
Okay. Danke, Sebastian, für das Gespräch.
Danke dir für die Fragen.